Zweitens, Arbeit ist gut. Mit dem, was wir jetzt über Gottes Charakter wissen und darüber, wie er uns als sein kreatives Ebenbild geschaffen hat, können wir denken, dass Christen als besonders kreativ und unternehmerisch gelten. Aber wie Andy Crouch ausführt, ist dies nicht der Fall. Ich frage mich, wofür Christen in der Welt außerhalb unserer Gemeinden bekannt sind. Sind wir bekannt als Kritiker, Konsumenten, Kopierer, Verächter von Kultur? Ich fürchte ja. Warum sind wir nicht bekannt als Kultivierende, Menschen, die das Beste der menschlichen Kultur pflegen und nähern, die die harte und mühsame Arbeit leisten, um das Beste von dem zu bewahren, was Menschen vor uns getan haben? Warum sind wir nicht als Neuschaffende bekannt, Menschen, die es wagen, zu denken und etwas zu tun, das noch nie jemand zuvor gedacht oder getan hat? Etwas, das die Welt einladender, spannender und schöner macht? Die Fragen von Crouch treffen folgenden Kern. Wenn wir von Gottes kreativer Art wissen, warum fühlen sich nicht mehr Christen dazu berufen, ihren Schöpfer darin nachzuahmen? Der Gedanke, dass die Arbeit eines Entrepreneurs eine Berufung Gottes sein kann, ist für viele nicht nachvollziehbar. Aber Christen fühlen sich nicht nur zu kreativer und unternehmerischer Arbeit nicht berufen, sondern auch zu säkularer Arbeit im Allgemeinen nicht. Einer Studie der Barna Group von 2013 zufolge fühlen sich nur ein Drittel der amerikanischen Christen zu der Arbeit berufen, die sie derzeit tun. Bei einer durchschnittlichen amerikanischen 47-Stunden-Woche bedeutet das, dass amerikanische Christen rund 40% der Stunden, in denen sie wach sind, einer Arbeit nachgehen, in der sie wenig bis keine Bedeutung für die Ewigkeit sehen. Wie deprimierend! Im Laufe meiner beruflichen Entwicklung habe ich viel über dieses Problem nachgedacht und das Thema mit Freunden innerhalb und außerhalb der Unternehmerwelt ausgiebig diskutiert. Es scheint mir, dass die Kirche eine falsche Sichtweise auf Arbeit vermittelt hat, nämlich die, dass Arbeit von Natur aus schlecht und bedeutungslos ist, solange sie kein christlicher Vollzeitdienst ist. Bevor wir uns speziell mit der Berufung des Entrepreneurs auseinandersetzen, müssen wir zuerst dieses Denken mit biblischen Wahrheiten bekämpfen, die uns eine viel hoffnungsvollere und bedeutendere Perspektive auf jegliche Art von Arbeit aufzeigen. Arbeit ist von Natur aus gut. Bevor du das vorherige Kapitel dieses Buchs gelesen hast, welche Bilder wären dir in den Sinn gekommen, wenn du dir Adam und Eva im Garten Eden vorgestellt hättest? Du hättest dir vielleicht einen wunderschönen Garten, saftiges Obst und frisches Gemüse, perfekte Tiere und einen kristallklaren Fluss vorgestellt. Aber hättest du dir auch vorgestellt, wie Adam und Eva dort arbeiten? Wegen der falschen Vorstellung, die viele von Arbeit haben, ist das wahrscheinlich nicht das erste Bild, das dir in den Sinn gekommen wäre. Aber der Bericht in 1. Mose macht deutlich, dass Arbeit ein entscheidender Teil im perfekten Paradiesleben von Adam und Eva war und daher nicht von Grund auf schlecht sein kann. In 1. Mose 2,15 wird uns sogar mitgeteilt, dass Gott Arbeit als einen Akt des Lobpreises versteht. Mein Pastor Chris Bassam weist darauf hin. In 1. Mose 2,15 steht: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das hebräische Wort, das in diesem Vers mit setzte übersetzt wurde, bedeutet nicht nur einen Gegenstand zu platzieren. Das Wort betont Ruhe und Sicherheit, sowie eine Hingabe in Gottes Gegenwart. Gott hat den Menschen bewusst in den Garten gesetzt, wo er sicher war und sich ausruhen konnte und wo er Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Die Hauptverantwortung der Menschen war es, Gott anzubeten und ihm zu gehorchen. Adam diente und betete damit Gott an mit seiner Arbeit. Arbeit ist eine gute Gabe Gottes, keine Strafe für Sünde. Es ist interessant, dass Gott erst dann von seiner Schöpfung ausruhen, zurücktreten und sagen konnte, dass alles sehr gut sei, als er dem Menschen Arbeit gegeben hatte. Gottes Ruhen verweist auf das inhärent Gute der Arbeit. Der allmächtige Gott musste sicher nicht ausruhen, nachdem er die Welt in ihre Existenz gerufen hatte. Aber er tat es. Warum? Ich denke, es ist nicht weit hergeholt, wenn man zu dem Schluss kommt, dass Gott, der die Arbeit als eine Form der Anbetung schuf, wusste, dass wir versucht sein würden, ununterbrochen zu arbeiten, ohne uns Zeit zu nehmen, um uns auszuruhen und einfach Gott, sein Volk und die Früchte unserer Arbeit zu genießen. Es scheint mir, dass Gott ausgeruht hat, um uns damit ein Vorbild zu sein, weil er wusste, dass wir es sonst vergessen könnten. In der Bibel wird beschrieben, dass Arbeit am Ende der Zeit auch ein bedeutender Aspekt des himmlischen Lebens sein wird. In Offenbarung 22,3 steht: Gottes Knechte werden ihm dienen. Einen Dienst zu verrichten ist eine aktive Tätigkeit, keine passive. Es beinhaltet, Energie aufzuwenden, um Dinge zu erledigen. Im Gegensatz zur Karikatur des Himmels als verklärtes Altersheim wird in der Bibel gelehrt, dass wir in der Ewigkeit weiterarbeiten und Gott mit unseren einzigartigen Gaben dienen werden. Mehr dazu in Kapitel 12. Victor Hugo, der Autor von Meisterwerken wie Les Miserables und Der Glöckner von Notre Dame, hat diese Idee der ewigen Arbeit sehr schön eingefangen. Ich fühle in mir das zukünftige Leben. Ich werde höchstwahrscheinlich in den Himmel hinaufsteigen. Je näher ich dem Ende komme, desto klarer ist der Klang der unsterblichen Symphonien der Welten, die mich einladen. Ein halbes Jahrhundert lang habe ich meine Gedanken in Prosa und Lyrik ausgedrückt, Geschichte, Philosophie, Schauspiel, Romantik, Tradition, Satire, Gedicht und Lied. All das habe ich ausprobiert. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht einmal den tausendsten Teil dessen, was in mir steckt, zum Ausdruck gebracht habe. Wenn ich ins Grab gehe, kann ich sagen, was andere gesagt haben: Ich habe mein Tagewerk vollbracht. Aber ich kann nicht sagen: Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. Mein Tagewerk wird schon am nächsten Morgen beginnen. Das Grab ist keine Sackgasse, sondern eine Durchgangsstraße. Es schließt in der Dämmerung und öffnet im Morgengrauen. Die Arbeit, mit der Victor Hugo im nächsten Leben rechnet, und die Arbeit, die Adam und Eva im Garten Eden begonnen haben, ähnelt und unterscheidet sich gleichzeitig stark von der Arbeit, die wir heute tun. Denn erst als die Sünde ins Paradies kam, wurde die Arbeit schwer, anstrengend und frustrierend, wie wir alle in unserem Alltag feststellen müssen. Im ersten Kapitel der Bibel werden wir daran erinnert, dass unsere Arbeit heute zwar mühsam sein kann, aber nicht von Grund auf schlecht ist. Und sie ist sogar so gut, dass wir in der Ewigkeit für immer zur Ehre Gottes arbeiten werden. Arbeit ist bedeutungsvoll. Am 24. März 2005 schalteten 11 Millionen Menschen den Sender NBC auf ihren Fernsehern ein, um die US-Premiere der Comedy-Serie The Office, früherer deutscher Titel Das Büro, anzuschauen. Darin geht es um die banale und scheinbar bedeutungslose Arbeit der Angestellten von Dunder Mifflin Incorporated, einer Großhandelsfirma für Büroartikel und schrumpfender Regionalzeitung. Was dann geschah, war nichts weniger als ein Phänomen. Denn The Office wurde zur absoluten Lieblingssendung einer ganzen Generation von Millennials, die zu einer Zeit erwachsen wurden, in der es in Amerika wenig Arbeitsstellen gab und viele froh waren, überhaupt ein festes Gehalt zu bekommen, auch wenn sie es dafür mit einem so inkompetenten und beleidigenden Chef wie Michael Scott aus der Serie aushalten mussten. Im Rückblick scheint The Office eine Karikatur der modernen amerikanischen Sichtweise auf Arbeit zu sein. Arbeit ist ein bedeutungsloses Mittel zum Zweck. Ein fester Job erlaubt uns, die wirklich bedeutungsvollen Dinge im Leben zu genießen. Aber was, wenn die Angestellten von Dunder Mifflin die Wahrheiten, die wir in diesem Buch gerade begonnen haben, zu erkunden, kennen und verstehen würden? Was, wenn sie verstehen würden, dass Gott uns zur Arbeit beruft und deswegen jede Arbeit einen Sinn hat und dazu dienen kann, unsere Nächsten zu lieben und ihnen zu dienen? Dann hat selbst die banalste Aufgabe, etwa eine Palette Papier zu verkaufen, einen Sinn, weil der Schöpfer des Universums die Arbeit so eingesetzt hat, dass wir helfen können, seinen Willen auf Erden zu erfüllen. Die Angestellten von Dunder Mifflin konnten wahrscheinlich nicht sehen, dass der Verkauf dieser Palette Papier von Gott benutzt wurde, um seinen Willen auf unzählige Arten zu erfüllen. Den Leuten, die das Papier herstellen, verkaufen und verteilen, sichert Dunder Mifflin durch den Einkauf ihr Einkommen, sodass sie und ihre Familien Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf haben. Für die Angestellten von Dunder Mifflin trägt der Erlös aus dem Verkauf einer Palette Papier ebenfalls dazu bei, dass sie ihre Arbeitsstellen behalten und weiterhin in einer Firma mit meist liebevollen, gesinnten Freunden arbeiten können. Nach allem, was wir wissen, könnte das Papier anschließend an eine Anwaltskanzlei ausgeliefert werden, die das Papier als ein entscheidendes Mittel im Kampf für Gerechtigkeit weltweit nutzt oder um damit Adoptivfamilien für Waisen zu finden. All diese Dinge sind Gott wichtig, aber er möchte unsere Arbeit gebrauchen, um sie zu erreichen. Wie es Jeff Verdusel in Why Business Matters to God ausdrückt. Wenn Unternehmen materielle Dinge produzieren, die das Wohlergehen der Gemeinschaft fördern, leisten sie eine Arbeit, die für Gott wichtig ist. Vielleicht denkst du, dieses Beispiel eines fiktiven Papierlieferanten ist nicht sonderlich aussagekräftig, gerade weil es ausgedacht ist. Dann lass uns die wahre Geschichte von Caspar ten Boom anschauen. Er war ein überzeugter Christ und staatlich geprüfter Uhrmacher, der mehr als 60 Jahre damit verbrachte, das Kleinunternehmen zu leiten, das sein Vater 1837 in Haarlem in den Niederlanden gegründet hatte. Aus Sicht eines Außenstehenden wirkte ten Booms Arbeit wahrscheinlich bedeutungslos und profan. Jahrzehntelang folgte er bei der Führung seines Uhrengeschäfts denselben Routinen und Strukturen. Aber wie seine Tochter Corrie sich in ihrem Bestseller Die Flucht erinnert, war ten Boom ein Mann, der seine Arbeit liebte. Denn abgesehen davon, dass Vater mit den Augen zwinkerte und sein langer Bart gut nach Zigarre roch, tickte er. Uhren, die auf einem Regal liegen, gehen anders als Uhren, die man bei sich trägt. Und darum trug Vater immer die, die er gerade regulierte, bei sich. In seinen Jacken waren 4 große Innentaschen, jede mit Haken für 1 Dutzend Uhren, sodass, wohin er auch ging, das fröhliche Summen hunderter von Rädchen ihn begleitete. Caspar ten Boom lebte und verkörperte seine Arbeit so sehr, dass sein Uhrengeschäft mit der Wohnung der ten Booms verbunden war, das Beye, wo er auf engstem Raum mit seiner Frau, den erwachsenen Töchtern und seinen Schwägerinnen lebte. Allen Berichten zufolge liebte ten Boom seine Arbeit. Ich glaube, das lag daran, weil er verstand, dass alle Arbeit, selbst die eines gewöhnlichen Uhrmachers, einen tiefen, ewigen Sinn hat. Ten Booms ganzes Leben lang benutzte Gott den Uhrenladen dazu, seinen Willen zu tun. Wie ein Uhrwerk begann ten Boom jeden Morgen um 8.30 Uhr den Tag, indem er seine Angestellten und seine Familie in der Bibellese anleitete. Auf diese Weise war er eine Art Pastor und nutzte sein Geschäft, um seine Angestellten zu lehren und die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber er diente durch seine Nächstenliebe nicht nur seinen Angestellten. Die ten Booms waren dafür bekannt, Menschen zu lieben und Gemeinschaft zu pflegen. Durch seine Lage auf der geschäftigen Bartel-Joris-Straat, die mitten durch Haarlem verläuft, diente der Uhrenladen als eine Art Bürgerzentrum. Und ten Boom war der inoffizielle Bürgermeister. Haarlems großen alten Mann nannten ihn die Einwohner der kleinen Stadt. Ten Boom nutzte sein Geschäft, um dem Herrn treu in den kleinen Dingen zu dienen, doch Gott plante, ihm große Verantwortung anzuvertrauen, als Europa auf den Zweiten Weltkrieg zusteuerte. Nachdem Haarlem 1940 von den Deutschen besetzt wurde, bemühte sich die Familie ten Boom im Geheimen, Juden und andere von der Vernichtung bedrohte Menschen vor den Nazis zu verstecken. Nachdem sie erfolgreich ein paar Juden im Beye versteckt hatten, sahen sich die ten Booms bald mit einem anderen Problem konfrontiert: Lebensmittel für ihre versteckten Gäste zu besorgen. Unter der deutschen Besatzung konnten die Einwohner Haarlems ihre streng rationierten Einkäufe nur noch mit entsprechenden Lebensmittelkarten beziehen. Diese Karten wurden den Juden jedoch nicht ausgestellt. Corrie ten Boom fand schnell einen Mitbürger, der solche Lebensmittelkarten in die Wohnung der ten Booms schmuggeln konnte und dazu auch bereit war. Die Karten in der Öffentlichkeit zu übergeben, war keine Option. Corrie schlug vor, dass der Mann sich wie ein elektrischer Messbeamter anzieht, die Karten unter seinem Hemd versteckt und durch die Ladentür ins Geschäft geht, als ob er eine Routineüberprüfung am Stromzähler des Ladens vornehmen würde. Der Trick funktionierte, und das Uhrengeschäft wurde zur Eingangstür in ein antifaschistisches Untergrundnetzwerk. Als die Nazis ihr Ziel, die Welt von Gottes Volk zu säubern, immer aggressiver verfolgten, nutzten die ten Booms den Uhrenladen auf immer kreativere Weise. Corrie erklärt das folgendermaßen: Obwohl wir einen Freund im Fernmeldeamt hatten, konnten wir nie sicher sein, dass unsere Leitung nicht angezapft wurde. Darum erfanden wir einen Code, der unsere Untergrundnachrichten in Uhrenausdrücken verschlüsselt vermittelte. Wir haben hier eine Damenuhr, die repariert werden muss, aber ich kann keine passende Uhrfeder auftreiben. Wissen Sie, wer eine haben könnte? Wir haben eine Jüdin, die dringend ein Versteck braucht, und wir können keins finden. Ich habe hier eine Uhr mit einem Zifferblatt, das nicht in Ordnung ist. Eine der Zahlen hat sich gelöst und der Zeiger kommt nicht über sie hinaus. Wissen Sie jemanden, der solche Reparaturen macht? Wir haben hier einen Juden, der besonders jüdisch aussieht. Wissen Sie jemanden, der bereit wäre, ein extra Risiko auf sich zu nehmen? Es tut mir leid, aber die Kinderuhr, die Sie hier gelassen haben, lässt sich nicht reparieren. Haben Sie die Quittung? Ein jüdisches Kind ist in einem unserer Häuser gestorben. Wir brauchen einen Totenschein. Am 28. Februar 1944 durchsuchten deutsche Soldaten das Beje und brachten Kaspar, Corrie und andere Familienmitglieder ins Gefängnis. Zu dieser Zeit versteckten die Ten Bohms 4 Juden und 2 Mitglieder des Untergrundnetzwerks in ihrem Zuhause. Als die Ten Bohms aus dem Beje mitgenommen wurden, wussten sie nicht, ob diese 6 Menschen unentdeckt blieben und die Razzia überleben würden, was ihnen zusätzlich Sorgen bereitete. Wochen später, während Corrie in Einzelhaft im Konzentrationslager Scheveningen gehalten wurde, erhielt sie eine verschlüsselte Botschaft. Alle Uhren in deinem Schrank sind gerettet. Dadurch wusste Corrie, dass es die 6 lebend aus dem Haus geschafft hatten. Kaspar Ten Bohm jedoch starb nur 10 Tage nach der Razzia, bevor er die Nachricht hätte erhalten können. Gott nutzte das Uhrengeschäft auf dramatische Weise, um noch ein letztes Mal in Kaspars Leben seinen Willen zu erfüllen. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, den Uhrenladen zu besichtigen, der in Haarlem nach wie vor betrieben wird. Als ich die noch immer geschäftige Bartel Joristraat entlang ging, war ich erstaunt, wie gewöhnlich und unscheinbar der Laden ist. Die meisten Leute gingen an dem Geschäft vorüber, ohne ein zweites Mal hinzuschauen. Ich bin mir sicher, dass die Einwohner Haarlems Kaspar Ten Bohms Arbeit als Uhrmacher damals als gewöhnlich betrachteten und ihr keine besondere Bedeutung beimaßen. Aber Ten Bohm weitete sein Geschäft auf unglaublich sinnvolle Weise aus. Auch wenn unsere Geschichten wahrscheinlich nicht annähernd so dramatisch wie die von Ten Bohm sein werden, ist es Tatsache, dass jede Arbeit bedeutungsvoll ist und jederzeit, in jeder Situation, von Gott dazu benutzt werden kann, seinen Willen zu erfüllen. Alle Berufungen sind gleichwertig. Joel Omen wuchs in einer konservativen christlichen Familie im Herzen Amerikas auf. Nach der Highschool entschied er sich für das Clearwater Christian College in Florida, weil seine Eltern ihn dazu ermutigten, auf eine christliche Universität zu gehen und weil er in der Nähe des Meeres sein wollte. Zuletzt machte er seinen Master of Divinity am Southeastern Baptist Theological Seminary. Wenn man sein Profil und seinen Lebenslauf ansieht, könnte man meinen, dass Joel Omen sich auf den Beruf des Pastors vorbereitete. Aber Omen ist ein Multiunternehmer, Gründer und Geschäftsführer einer Reihe beeindruckender digitaler Medienunternehmen, darunter Exercise.com. Er erzählte, wenn man in der Kirche aufwächst, besteht die Tendenz, eine Hierarchie der Berufungen aufzustellen und Berufung zum Pastor oder Missionar im Ausland höher zu bewerten. Ob das explizit so gesagt wird oder nicht, sie drängen einen, den Dienst auch zum Beruf zu machen. Die Idee, dass es eine Hierarchie der Berufungen gibt, hat Omen schon immer gestört, da es nicht mit dem übereinzustimmen schien, was in der Bibel über Arbeit gelehrt wird. Als Student im Clearwater Christian College saß er unter den Zuhörern in einer der wöchentlichen Andachten und hörte einem Pastor zu, der indirekt andeutete, dass, wenn du nicht planst, in den Vollzeitdienst zu gehen, du nicht Gottes Ruf für dein Leben folgen würdest. Nach der Andacht ging Omen auf den Pastor zu und fragte: Meinen Sie also, dass ich, obwohl ich glaube, dass Gott mich berufen hat, Entrepreneur zu werden, besser Ihrem Rat folgen und stattdessen Ihrer persönlichen Berufung folgen sollte? Daraufhin nahm der Pastor seine Aussagen zurück. Sein ganzes Leben lang hat Omen Gottes Wort und die Wahrheiten, die in diesem Buch umrissen werden, studiert und meint: Es ist so befreiend zu realisieren, dass Gott mich berufen hat, neue Dinge zu gestalten und dass diese Berufung genauso wichtig wie die eines Pastors ist. Ein kürzlich durchgeführter Persönlichkeitstest bestätigte Omen, was er bereits wusste. Der Test zeigte mir, dass ich fähig bin, Visionen zu entwickeln und Systeme zu schaffen, in denen diese Visionen zum Leben erweckt werden. Das heißt, neue Dinge zu kreieren. Das ist ähnlich wie die Schöpfung von etwas Neuem aus dem Nichts. Das klingt arrogant, abgesehen von der Tatsache, dass Gott uns dazu berufen hat, mich berufen hat, genau das zu tun. Dr. Benjamin Quinn, der Omens Arbeitslehrekurs an der Southeastern unterrichtete, schreibt in seinem Buch Every Waking Hour, dass »Ich bin auf das Problem der Kluft zwischen Kanzel und Kirchenbank aufmerksam geworden. Die jahrhundertealte Schlucht zwischen denen, die die Kanzel besetzen und denen, welche auf den Kirchenbänken sitzen. Der räumliche Abstand zwischen Kanzel und Kirchenbank im Gottesdienstraum ist aus praktischen Gründen notwendig. Der Abstand zwischen den Ordinierten und den Normalen in der Kirche ist jedoch bedauerlich und unbiblisch. Diese weit verbreitete Vorstellung, dass es für Christen eine Hierarchie der Berufungen gibt, entspricht nicht der Bibel und noch viel weniger der Geschichte. Schon Martin Luther, Johannes Calvin und andere Leiter der protestantischen Reformation des 16. Jahrhunderts vertraten die Ansicht, dass jede Arbeit, selbst die säkulare Arbeit, genauso eine Berufung Gottes ist wie der Dienst eines Pastors oder Priesters. Mit den Worten des Comics-Künstlers Dave Gibbons aus DC: Die höchste Berufung ist nicht, ein Pastor zu sein, sondern all das zu werden, wozu Gott dich berufen hat, nämlich eine Person, die Gott in allem verherrlicht, was sie tut. Die Kirche neigt dazu, nicht nur beruflichen Tätigkeiten eine Hierarchie zuzuordnen. Wie Crystal Whitten, Ehefrau, Mutter, Sonntagsschullehrerin und Unternehmerin, mich daran erinnerte, hat jeder von uns verschiedene Berufungen. Aber wenn sich Christen, besonders Christinnen, dazu entscheiden, Gottes Ruf zum Erschaffen zu folgen, wird ihnen oft explizit oder unterschwellig gesagt, dass die berufliche Tätigkeit weniger wert sei als ihre anderen Berufungen. »Ich bin schon immer eine Macherin gewesen«, erzählte mir Whitten. »Ich erinnere mich an die Highschool-Zeit, als ich immer Bibelverse mit Markern aufschrieb und an meine Wände klebte. Meine Wände waren voll mit Bibelversen und natürlich mit den Liedtexten meiner Lieblingslieder von Steve Curtis Chapman und Point of Grace.« Mehr als ein Jahrzehnt später, mit diesen von Bibelversen übersäten, verstaubten, linierten Blättern auf dem Dachboden ihres eigenen Vier-Personen-Haushalts, wurde Whitten angeregt, wieder mit dem Schreiben von Bibelversen anzufangen. »Ich habe mich in meiner Kirche und bei den Menschen, die ich kenne, umgesehen und festgestellt, dass wir ein ziemlich eintöniges Leben führen. Wir nehmen die Wirksamkeit und die Kraft der Bibel nicht wirklich in Anspruch, weil wir sie einfach nicht kennen. Ich wurde an 5. Mose 6, 8 bis 9 erinnert, wo es heißt: Und du sollst sie diese Worte zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Durch diese Bibelstelle wurde ich zurück in meine Highschool-Zeit versetzt. Ich erinnerte mich an die mit Bibelversen beklebten Wände meines Zimmers und wie die Visualisierung von Gottes Wort mir geholfen hatte, dessen Wahrheiten zu verinnerlichen. Also unternahm Whitten ein persönliches Experiment, um Gottes Wort mit Hilfe von Kunst auswendig zu lernen. Aus irgendeinem Grund kam mir 2. Mose 14, 14 in den Sinn. Ich verbrachte viel Zeit damit, diese ersten Verse in Schönschrift aufzuschreiben. Als er dann fertig war, rahmte ich ihn ein und hängte ihn in unser Wohnzimmer. Jedes Mal, wenn ich dann in den Raum kam, sah ich den Vers und wiederholte ihn in Gedanken. Ich merkte schnell, dass das Poster mir wirklich half, den Bibelvers auswendig zu lernen und darüber nachzudenken. In dieser Zeit gab Gott Whitten die Vision für ihr Unternehmen, über das sie ihre handgeschriebenen Bibelverse verkauft und mit Workshops und ihrem Instagram-Feed @CrystalWhitten anderen Frauen zeigt, wie sie selbst solche Bibelverse gestalten und anfertigen können. Seit kurzem verkauft sie ihr Lettering Prayer Journal, welches Whitten als die wichtigste Arbeit, die ich je getan habe, bezeichnet. Jetzt, wo sie ein schnell wachsendes Unternehmen, 2 Kinder unter 5 Jahren, einen Ehemann und Aufgaben in der Gemeinde hat, stellte ich Whitten die naheliegende Frage: Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich bete, dass Haven, 3 Jahre alt, einen langen Mittagsschlaf macht, meint sie. Aber ganz im Ernst, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. An manchen Tagen, wenn sie nicht ihren normalen 2-stündigen Mittagsschlaf macht, lasse ich sie fernsehen, damit ich 1 Stunde arbeiten kann. Ich fühle mich deshalb sehr schuldig. Wenn ich 1 Stunde lang arbeite, anstatt mit ihr zu spielen, habe ich als Mutter ein schlechtes Gewissen. Whitten hat sich einige dieser Schuldgefühle selbst auferlegt, aber einen Teil davon auch nicht. Leute aus der Gemeinde fragen mich, ob wir uns auf einen Kaffee treffen oder uns treffen, damit die Kinder zusammen spielen können. Und oft muss ich Nein sagen. Das ist wirklich schwer, besonders wenn man eine Mama ist, die von zu Hause aus ein Unternehmen betreibt. Ich sage den anderen Müttern, dass ich arbeiten muss, und sie schauen mich verwirrt an und fragen, welche Arbeit? Die Leute verstehen meinen Beruf nicht und auch nicht meine Entscheidung, Gottes Ruf für meine Arbeit nachzugehen, zusätzlich zu meiner Berufung als Mutter und Ehefrau. Erst am Samstag saßen mein Mann und ich draußen und schauten den Kindern beim Spielen zu. Ich weinte, weil ich mich so schuldig fühlte, weil ich das Gefühl habe, eine Aufgabe zu haben, die über mein Ehefrau und Muttersein hinausgeht. Ich weiß, dass die Familie immer an erster Stelle kommt. Aber wo manche Leute mehr Kinder wollen, möchte ich ein Unternehmen aufbauen. Für mich ist dieses Unternehmen wie ein Kind und ich möchte nicht, dass es in diesem Säuglingsstadium bleibt. Ich möchte, dass es wächst, nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre Gottes, der mir dieses Kind anvertraut hat, um dafür zu sorgen. Ich habe das Gefühl, Gott hat mir dieses Talent gegeben. Er hat mir diese Gabe gegeben und es wäre für mich egoistisch, sie für mich allein zu behalten. Ich muss sie teilen. Ich bin dazu berufen, eine Ehefrau zu sein. Ich bin dazu berufen, Mutter zu sein. Aber ich bin genauso dazu berufen, etwas zu gestalten und zu erschaffen. Ich denke, dass ich das tun sollte. Und wenn ich dieses Unternehmen nicht aufbauen würde, käme es mir vor, als wäre ich eine schlechte Verwalterin der Leidenschaften, Gaben und Gelegenheiten, die Gott mir gegeben hat. Wenn alle Berufungen gleichwertig sind und alle Arbeit von Grund auf gut und bedeutungsvoll ist, weil Gott sie angeordnet hat, wie finden wir dann speziell die Arbeit, zu der Gott uns berufen hat? Whitten trifft den Nagel auf den Kopf. Indem wir die Leidenschaften, Begabungen und Möglichkeiten entdecken, die Gott uns gegeben hat, um ihn und anderen durch unsere Arbeit zu dienen.